Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Die Welt blickt mit Entsetzen nach Sydney auf den Anschlag am Bondi Beach. Die australischen Behörden sprechen von einem terroristischen Vorfall, einem gezielten Angriff auf Juden. Nach jetzigem Stand befinden sich noch etwa 40 Menschen im Krankenhaus. 16 wurden getötet, darunter einer der beiden Attentäter. Hunderte Menschen haben am Strand Ranuka gefeiert, den Beginn des Lichterfests, als am frühen Abend australischer Zeit das Feuer auf sie eröffnet wurde. Wie trifft dieser Anschlag Jüdinnen und Juden in Deutschland? Wir fragen Nora Pester. Sie ist Sprecherin des Jahres der jüdischen Kultur in Sachsen, das heute unter dem Eindruck des furchtbaren Attentats eröffnet wurde. Und wir schauen uns an, wie die Spuren von Antisemitismus und Holocaust in Deutschland aufgearbeitet oder verdrängt werden sollen. Die AfD in Thüringen etwa will nicht mehr mit Stolpersteinen an die ermordeten Juden gedenken und stattdessen lieber an deutsche Weltkriegssoldaten. Auch die Kulturkürzungen in Bayern und NRW werden Thema in dieser Stunde sein. Aber zuerst hören wir, wie der australische Premierminister Anthony Albanese sich heute nach dem Attentat an die jüdischen Gemeinden seines Landes gewandt hat.
As Prime Minister, I say on behalf of all Australians to the Jewish community, we stand with you.
Wir stehen an Ihrer Seite. Wir umarmen Sie und wir bekräftigen, Sie haben jedes Recht, stolz auf sich und Ihren Glauben zu sein. Sie haben das Recht, Ihrer Religion nachzugehen und in Frieden und Sicherheit zu arbeiten und zu leben. Sie bereichern uns als Land. Sie sollten niemals den Verlust erleben müssen, der Sie heute getroffen hat. Sie sollten niemals die Angst des heutigen Tages erleben müssen. Wir werden alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass sie sicher und geschützt sind. Sie sind Australier und alle Australier stehen an ihrer Seite, heute und an jedem Tag.
Der australische Premierminister Anthony Albanese. Die Reaktionen auf der ganzen Welt zeigen Bestürzung, nicht zuletzt in Israel. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete den Anschlag auf X als Angriff auf unsere gemeinsamen Werte und schrieb, diesem Antisemitismus müssen wir Einhalt gebieten hier in Deutschland und weltweit. Aber wie kann das aussehen? In Sachsen wurde heute trotz allem Chanukka gefeiert und das Jahr der jüdischen Kultur eröffnet unter dem Titel Tacheles mit dem Anzünden der ersten Chanukka-Kerze. Ein ganzes Jahr voller Veranstaltungen rund um jüdisches Leben und jüdische Kultur. Das hat auch mit einem besonderen Jubiläum zu tun. Vor 100 Jahren, im September 1926, wurde mit dem Sächsischen Israelitischen Gemeindeverband der erste Landesverband jüdischer Gemeinden im Land gegründet. Die Eröffnung von Tacheles 2026 fand statt heute am Nachmittag im Museum für Archäologie Chemnitz. Ein ebenfalls geschichtsträchtiger Ort. Es ist nämlich das ehemalige Kaufhaus der jüdischen Unternehmer Simon und Salman Schocken, erbaut vom Architekten Erich Mendelssohn. Die Sprecherin des Themenjahres ist die Verlegerin Nora Pester und sie ist jetzt bei Fazit zu Gast. Guten Abend, Frau Pester.
Guten Abend.
Sie haben dieses Themenjahr ja intensiv und lange vorbereitet, auch die feierliche Eröffnung heute. Und nun haben Sie heute Morgen die Berichte über das Attentat in Sydney wahrnehmen müssen. Was ging da in Ihnen vor, ausgerechnet an diesem heutigen Tag?
Wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man sich eingestehen, dass wir alle jederzeit mit so etwas rechnen müssen. Aber die Gesellschaft tut es noch nicht. In Sydney haben sich Menschen, Juden wie Nichtjuden, zusammengefunden, um Chanukka genauso zu begehen, wie es auch gefeiert werden soll. Selbstverständlich mit Freunden, mit der Familie, auch in der Öffentlichkeit. Und dieser Anschlag galt eben nicht nur Jüdinnen und Juden. Er gilt unseren freien demokratischen Gesellschaften. Und dieses Bewusstsein der permanenten Bedrohung, die zwar Juden zuerst als Ziel auswählt, aber letztendlich uns alle trifft, ich glaube, das ist noch nicht wirklich angekommen in der Dimension. Und natürlich hat es auch heute unsere Eröffnungsveranstaltung geprägt. Das kann ich nicht verhehlen.
Die Veranstaltung hat ja wie geplant stattgefunden. Schirmherr ist der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der war auch heute anwesend. Das alles wenige Stunden nach diesem Terroranschlag in Sydney. Wie wurde das denn bei der Veranstaltung selber aufgenommen und thematisiert?
Es hat uns alle eigentlich noch darin bestärkt, dieses Themenjahr, so wie wir es geplant haben und wie wir auch hoffen, dass es in die Gesellschaft hineinwirkt, so durchzuführen. Weil es kann nicht sein, dass jüdisches Leben unsichtbar wird, dass es sich nur noch in geschlossenen Räume zurückziehen kann, dort abspielen kann. Nein, also wir müssen gerade jetzt zeigen, jüdisches Leben, jüdische Kultur in Vergangenheit und Gegenwart gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Aber das braucht natürlich neben dem Schutz von Polizei und Justiz, deren Strafverfolgung, auch die ganz klare Solidarität aus der Mitte der Gesellschaft. Ihr steht nicht allein, ihr gehört zu uns. Wenn Juden bedroht werden, dann wird auch nicht-jüdisches Leben mit bedroht. Und diese Solidarität wollen wir noch mehr als zuvor auch mit dem Themenjahr in das gesamte sächsische Land ausstrahlen.
Bevor wir nochmal auf diese Solidarität zu sprechen kommen, Sie haben es ja erwähnt, muss man jetzt verschärfte Sicherheitsvorkehrungen womöglich auch bei uns in Deutschland in Betracht ziehen? Sie haben ja sehr viele Veranstaltungen geplant, also mindestens 365 sollen da in 54 Orten in ganz Sachsen stattfinden, ab heute bis Dezember 2026. Unter anderem soll es Chanukka-Stände auf Weihnachtsmärkten in verschiedenen kleineren Städten geben, unter anderem in Görlitz, Plauen, Annaberg. Kann man diese Pläne jetzt einfach so weiter aufrechterhalten, so wie Sie es eben gesagt haben?
Die von Ihnen erwähnten Chanukka-Märkte haben tatsächlich schon heute stattgefunden. Und wir haben von Anfang an in das Konzept des Themenjahres auch ein sehr umfängliches Sicherheitskonzept integriert. Und Jüdinnen und Juden in Sachsen weltweit leben ja bereits jetzt unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Aber gerade die Erfahrung von Bondi Beach, Australien, zeigt ja, es geht mitten in die Gesellschaft hinein. Also der Judenhass ist Menschenhass und die Terroristen, die heute dieses Verbrechen begangen haben, zielten zwar auf Jüdinnen und Juden, aber sie haben, bevor sie geschossen haben, auch nicht danach gefragt, wer bist du, wo kommst du her? Also das heißt, ja, wir tragen auch diese Verantwortung, die im Themenjahr geplanten und wie schon von Ihnen erwähnten, sehr, sehr vielen Veranstaltungen bestmöglich zu schützen. Aber wir können natürlich keine hundertprozentige Garantie geben, weil das würde dann bedeuten, es kann nichts stattfinden. Und das wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Und diese Vielfalt der Veranstaltung zeigt eben auch ganz deutlich, es ist nicht nur die Hochkultur, die hier mitwirkt. Wir haben als Themenjahr eine Einladung ausgesprochen an alle Sparten, an alle Akteurinnen und Akteure hier im Freistaat, Kunst, Kultur, Bildung, Wissenschaft, nicht zuletzt Zivilgesellschaft, und dass letztendlich so viele Veranstaltungen in allen Städten und allen Landkreisen zusammenkommen, das ist ja schon eigentlich kein Festival mehr, sondern eine Bewegung, und die muss jetzt auch die Resilienz, wie man heutzutage so sagt, zeigen, dass wir uns zwar verantwortungsvoll darauf einstellen, aber nicht einschüchtern lassen.
Und Sie haben ja auch von der Solidarität gesprochen, die sich darin ja auch bekundet, dass so viele Veranstaltungen stattfinden. Aber es gibt ja auch den starken Anstieg von offenem Antisemitismus. Das hat mit den Anti-Israel-Protesten zu tun, die nach dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem verheerenden Krieg in Gaza entstanden sind. Aber es kommt auch die große Zustimmung zur AfD hinzu. Die steht in aktuellen Wahlumfragen bei knapp 40% in Sachsen. Wir schauen in der Sendung auch noch nach Thüringen. Da sieht es ähnlich aus. Sie haben sehr sicher mit den Jüdinnen und Juden vor Ort heute auch gesprochen. Was waren denn da die vorherrschenden Reaktionen auf diese Gesamtsituation jetzt?
Ja, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Wir müssen endlich Tacheles reden. Also das Motto des Jahres ist nicht einfach nur eine leere Phrase. Wir nehmen Tacheles ernst und wir müssen Antisemitismus aus allen Quellen benennen. Den Rechten, der oft auch in der Negation aus historischer Verantwortung besteht und aus Verschwörungstheorien, die hochgradig antisemitisch aufgeladen sind, aber ebenso den Linken, der sich momentan vor allem ganz massiv an den Universitäten und auch im Kunst- und Kulturbetrieb zeigt, aber auch den islamistischen Antisemitismus. Und wie das schon zeigt, also Jüdinnen und Juden, jüdische Kultur, jüdisches Leben, wird aus ganz vielen Strömungen heraus, also vollumfänglich bedroht. Das ist eine unsägliche Situation für all diejenigen, die es betrifft, letztendlich eben uns alle. Aber wir dürfen da auch nicht mehr priorisieren und sagen, das eine ist schlimmer als das andere und das können wir etwas ausblenden. Wir müssen uns sehr viel stärker auch vernetzen als Akteure gegen Antisemitismus und all diese Quellen, die existieren und häufiger auch aus der Mitte der Gesellschaft, gerade was Verschwörungsfantasien etc. angeht, offen darüber sprechen und dem auch begegnen.
Folgen daraus auch konkrete Forderungen an die Bundespolitik oder an die Politik jetzt im Freistaat Sachsen konkret, gerade jetzt besser und verstärkt für den Schutz jüdischen Lebens zu sorgen?
Genau, das war auch meine Frage an die jungen Jüdinnen und Juden, die jetzt mit mir bei der Eröffnungsveranstaltung auf dem Podium saßen. Und ich denke, es lassen sich da zwei große Aspekte herauskristallisieren, nämlich einerseits Bildung, auch wenn es einen gebildeten Antisemitismus gerade im akademischen Bereich gibt, ist es doch immer noch etwas, wo man frühzeitig ansetzen kann in den Schulen. Das darf auf keinen Fall abgebaut, sondern muss intensiviert werden. Das war eine klare Forderung. Dann eben auch den Jüdinnen und Juden zuhören. Also wo sind ihre Bedürfnisse, Ängste, Sorgen und auch Wünsche? Also nicht über sie hinweg Maßnahmen entscheiden, sondern wirklich aktiv auf allen Ebenen einbinden, auch noch eine stärkere Ausstattung der Justiz, nicht nur der Polizei, die wir auch hier in Sachsen als sehr, sehr guten Verbündeten im Kampf gegen Antisemitismus bereits erfahren. Also die Forderungen sind da schon sehr konkret. Und da ist der Wunsch nach einer jüdischen Schule in Sachsen, die es immer noch nicht gibt, zwar auch sehr wichtig und schön, steht aber tatsächlich momentan angesichts der Bedrohungslage nicht ganz oben.
Und zuhören den Jüdinnen und Juden, dafür sorgen Sie dann jetzt ja auch genau mit diesem Jahr und den vielen Veranstaltungen, die da stattfinden.
Genau, also wir freuen uns, dass trotz der immer virulenten Bedrohungslage sich auch so viele jüdische Künstlerinnen und Künstlervereine in dieses Themenjahr einbringen, dass es nicht nur Veranstaltungen sind, die in der jüdisch-sächsischen Geschichte verharren oder auch nicht-jüdische Akteure und Veranstalter einbringen, sondern dass auch wirklich viele jüdische Organisationen und vor allem auch junge Menschen, die sagen, wir kommen von hier aus Sachsen, wir wollen auch in Zukunft hier leben, wir möchten hier Familien gründen, dass die sagen, wir werden sichtbar. Und das ist keine Selbstverständlichkeit.
Die Sprecherin des Jahres der jüdischen Kultur in Sachsen, Nora Pester, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Bildung und die Aufarbeitung der Geschichte sind entscheidend im Kampf gegen neuen Antisemitismus. Doch noch immer kommt es dabei zu Konflikten. Eine 1000 Seiten umfassende Studie zur Kollaboration von polnischen Bürgermeistern in der NS-Zeit stellt gerade die ohnehin angespannten deutsch-polnischen Beziehungen auf die Probe. In Berlin, in der Topographie des Terrors, wurde eine Veranstaltung mit dem Autor Grzegorz Rosolinski-Liebe abgesagt. Und aus Polen kommt ein offener Brief an deutsche Kultureinrichtungen, sie sollten die historische Wahrheit nicht verdrehen. Martin Sander berichtet.
Mir schäumt das Blut in den Adern, denn ich sehe vor mir kein Buch, das die Wahrheit sucht, sondern ein Pamphlet, das die Schuld der Deutschen am Zweiten Weltkrieg propagandistisch verringern will.
Die Empörung in Polens nationalkonservativen Medien läuft seit Wochen auf hohen Touren. Hier im Kanal Zero mit teilweise über 2 Millionen Zuschauern. Man ärgert sich über eine angebliche Verunglimpfung Polens in einem wissenschaftlichen Buch, erschienen bei De Gruyter.
Wenn die polnische Regierung solche Publikationen auf die leichte Schulter nimmt, wenn sie tatenlos zusieht, wird die Welt in 10 Jahren glauben, dass unser Land die Hauptschuld am Zweiten Weltkrieg trägt.
Derart viel Staub aufgewirbelt hat die an der Freien Universität Berlin eingereichte Habilitationsschrift von Grzegorz Rosolinski-Liebe, einem in Polen geborenen, seit langem in Deutschland lebenden Historiker. Sein Thema: die Mitwirkung polnischer Bürgermeister am Holocaust im besetzten Polen, dem sogenannten Generalgouvernement. Das Polnische Institut für Nationales Gedenken, IPN, eine staatlich gelenkte Einrichtung für Geschichtspolitik, verfasste dazu eine 50-seitige Kritik. Rosolinski-Liebesarbeit sei einseitig, unwissenschaftlich und im Ergebnis eine Verleumdung Polens. Eine Kollaboration polnischer Bürgermeister, wie sie der Autor behaupte, habe es nie gegeben. Einen offenen Protestbrief mit ähnlichen Vorbehalten richteten über 130 polnische Historiker und Personen des öffentlichen Lebens an diverse deutsche Kultureinrichtungen. Grzegorz Rosoliński-Liebe weist alle Kritik zurück.
Das ist totaler Quatsch. Das Buch konzentriert sich auf die Bürgermeister, aber der gesamte Kontext ist beschrieben. Da gibt es ein langes Kapitel über die Besatzungszeit, den Holocaust, die Kollaboration. Dort werden die richtigen Zahlen von 3 Millionen polnischen Juden, von 2 Millionen polnischen Bürger angegeben, die ermordet wurden. Es werden die Behörden, die es im Generalgouvernement gab, ausführlich beschrieben.
Im Detail beschrieben wird indes die teils erzwungene, teils freiwillige Zusammenarbeit der polnischen Amtsträger bei der Entrechtung, Ghettoisierung und Beraubung polnischer Juden. Das Bild, das Rosoliński-Liebe zeichnet, hat viele Facetten. So habe sich der polnische Bürgermeister von Warschau, Julian Kulski, einerseits über sein Amt an der Entrechtung von Juden beteiligt, andererseits privat Juden unter erheblichem Risiko versteckt und gerettet. Dazu kommt noch, Kulski hatte selbst jüdische Vorfahren, was er vor Deutschen und Polen verheimlichen musste. Auf über 1000 Seiten breitet Rosoliński-Liebe Archivfunde aus. Es ergibt sich eine große Bandbreite der Mitwirkung polnischer Amtsträger am Holocaust.
Ich denke tatsächlich, dass der Autor angegriffen worden ist, nicht wegen inhaltlicher Fehler, sondern dass ihm eine Intention unterstellt worden ist, den guten Namen des polnischen Volkes in den Dreck zu ziehen.
Robert Parzer von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Die Stiftung ist Schirmherr für das in Berlin geplante Deutsch-Polnische Haus. Ende November wollte sie in Berlin gemeinsam mit dem Zentrum für Antisemitismusforschung in den Räumen der Topographie des Terrors mit Grzegorz Rosoliński-Liebe über sein Buch diskutieren. Doch die Veranstaltung durfte nicht stattfinden, auf Druck der polnischen Botschaft per Telefon.
Der Anruf ging an Uwe Neumerker, ja.
Den verantwortlichen Leiter der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Und
auch das Auswärtige Amt hat interveniert.
Sowohl die Polen als auch die Deutschen sorgten sich um den Frieden auf den gemeinsamen Regierungskonsultationen Anfang Dezember in Berlin. Grzegorz Rosoliński-Liebe sieht darin einen Verstoß gegen die Freiheit der Wissenschaft und das Grundgesetz.
Uwe Neumerker hat mich darum gebeten, es nicht zu thematisieren. Ich habe mich entschieden, darüber zu sprechen, weil wir in den letzten Jahren viele ähnliche Fälle hatten.
In der Auseinandersetzung um sein jüngstes Buch zur Haltung der polnischen Bürgermeister im Holocaust sieht Rosoliński-Liebe Einseitigkeit nicht nur bei den polnischen Historikern, sondern auch bei den Deutschen.
Sie beschäftigen sich sehr stark mit der deutschen Tätern, was wichtig ist, mit der deutschen Besatzung, was auch sehr wichtig ist. Aber sie sind ähnlich wie polnische Historiker nicht in der Lage zu verstehen, dass die Kollaboration ein wichtiger Teil der Geschichte der Besatzung und der Shoah war.
Martin Sander über die Konflikte rund um den Historiker Grzegorz Rosoliński-Liebe. Wie sollen wir umgehen mit Antisemitismus in Deutschland, zumal wenn er von politischer Seite ausgeht? Wenn sich etwa die AfD in Thüringen an den Stolpersteinen stört und lieber deutsche Weltkriegssoldaten ehren will? Bei der Debatte um die Wehrpflicht scheinen einige Abgeordnete der AfD allerdings Deutschland gar nicht so gern verteidigen zu wollen. Unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard hat sich angeschaut, wie die AfD in seinem Bundesland zum Soldatischen steht und wem ihre Loyalität gilt.
Ein Schwarz-Weiß-Film, aufgenommen für Social Media, zeigt ein paar AfD-Männer mit ernster Miene am Volkstrauertag in Heiligenstadt. Den im Weltkrieg gefallenen Söhnen unserer Stadt steht auf dem Mahnmal. Zuerst spricht der lokale Bundestagsabgeordnete der AfD, Christopher Drössler, von der Leidensgeschichte des deutschen Volkes im 20. Jahrhundert.
Und wir sind Deutsche, wir müssen weiterhin darauf auch stolz sein dürfen, Deutsche zu sein. Wir haben aus unserer Geschichte nicht nur Großes mitgenommen, sondern wir haben auch schwere Lasten zu tragen.
Nicht nur Großes und schwere Lasten. Konkreter wird Drössler nicht. Dafür aber der Redner nach ihm, Björn Höcke, Landeschef und Rechtsaußen der AfD. Er fordert, grammatikalisch nicht ganz sicher,
zuvorderst den Opfern des eigenen Volkes zu gedenken.
Das, so Höcke, hielten ja andere Völker ebenso mit ihren Kriegstoten.
und dass mir das deutsche Volk mir gefühlsmäßig näher ist als beispielsweise das Volk der Aborigines, der australischen Ureinwohnern.
Höcke arbeitet sich dann noch am Verfassungsschutz ab und beklagt den Verlust der deutschen Ostgebiete. Erster, Zweiter Weltkrieg, Deutsche, Japaner, Russen, alles geht durcheinander. Auch im Thüringer Landtag greift die AfD das Thema Soldaten auf. Die Soldatengräber und Kriegerdenkmäler seien vernachlässigt worden, beklagt Thomas Benninghaus.
Wie können wir uns als Thüringer im Spiegel betrachten und die deutschen Opfer vergessen?
Benninghaus ist für die AfD als Mitglied des Kuratoriums der Landeszentrale auch für die politische Bildung Thüringens verantwortlich.
In einigen Städten Thüringens werden auf Gehwegen sogar goldene Steine eingebaut, um an die Opfer der Kriege zu erinnern, während unsere traditionellen Gedenkstätten dem Vergessen preisgegeben sind.
Die goldenen Steine sind die sogenannten Stolpersteine, gefertigt aus Messing oder Edelstahl. Sie erinnern keineswegs an Opfer der Kriege, sondern an Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und Euthanasieopfer, die vertrieben, deportiert, erschlagen, vergast wurden. Aber es sei Programm der AfD in Thüringen, so der Direktor der Buchenwald-Stiftung, Jens-Christian Wagner, dass
die NS-Verbrechen notorisch kleingeredet und verharmlost werden. Das gehört zur DNA dieser Partei.
Dabei gehe es eben nicht allein um Geschichte, sondern um Zukunft.
Seit 1945 ist die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen grundlegend für unsere demokratische Selbstverständigung gewesen. Und wer die Demokratie abschaffen möchte, wer für autoritäre Systeme steht, der muss die Axt ansetzen an die Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Björn Höcke beklagt die seit 1945 andauernde Umerziehung und argumentiert, Politik, Justiz, ganze Teile der Gesellschaft hätten sich gegen das Deutschtum geradezu verschworen. Daraus folge ein
Schuld, Stolz.
Unter anderem deswegen könne er nicht für eine Wehrpflicht sein, die er das Grundsatzprogramm der AfD einfordert.
Bevor auch nur ein einziger junger Mensch in diesem Land zwangsweise wieder in Uniform antreten soll, muss dieser Staat endlich wieder ein Staat für die Deutschen werden.
Höckes Parteifreund Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, widerspricht.
Der Thüringer Landesvorsitzende meiner eigenen Partei hielt am Mittwoch eine Rede im Erfurter Landtag zur Wehrpflicht. In dieser Rede kommt er zu dem Schluss, dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen. Was hätten wohl die Männer und Frauen der Befreiungskriege dazu gesagt?
Er meint vermutlich die Kriege gegen Napoleon.
Sie wären diesem Befund niemals gefolgt.
Aber Höcke hat auch ein Vorbild bei der Hand, welcher Staat sich um seine Bürger kümmere. Russland.
Fakt ist doch, dass dort Staatsmänner am Werke sind, die für ihr Land das Beste rausholen wollen, was ich in Deutschland allerdings nicht erkennen kann.
Der Staatsmann Putin hat weit über 100.000 junge Russen in den Tod in der Ukraine geschickt. Über diese Toten spricht Björn Höcke nicht. Er sieht sein Vorbild im autoritären Russland.
Wenn ich mich jetzt für das deutsche Volk entscheiden müsste, zwischen dem globalistischen Westen und dem traditionellen Osten, ich wählte in dieser Lage den Osten.
Ja. Eindeutige Worte. Henry Bernhard berichtet für uns über die AfD in Thüringen.
Adventskalender.
Ich bin Christian Rapansel, ich bin Sachbuchredakteur und Moderator in der Lesart. Ich verschenke ein Buch, das seltene Einblicke gewährt, und zwar ins Herz des Bundesverfassungsgerichts. Susanne Bär, die Autorin, die ist Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Uni Berlin und sie war Richterin in Karlsruhe, 12 Jahre lang, von 2011 bis 2023. Von dieser Zeit erzählt Susanne Bär in ihrem Sachbuch Rote Linien. Davon, wie das war, zu ihrer eigenen Überraschung ans höchste Gericht gerufen zu werden, als offen lesbisch lebende Rechtsprofessorin. Juristisch knifflige Fragen erläutert Susanne Bär sehr nachvollziehbar und die mühsame Suche auch nach dem Kompromiss, so im kleinen Kreis hinter schalldichten Türen mit Handyverbot und vor sich nur Papier, Bleistift, Radiergummi und Anspitzer. Die Fragen, um die es da geht, die sind vielfältig. Sterbehilfe, Klimaschutz, Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare, die Corona-Politik. Im Zentrum dabei immer das Individuum. Susanne Bär, die schreibt, die Minderheit des Grundgesetzes ist der einzelne Mensch, jeder und jede von uns. Also ist Minderheitenschutz eine gute Idee für alle. Das Buch, das ist nicht nur prallvoll mit interessanten Anekdoten und rechtlichen Fragen, sondern es ist auch politisch aufschlussreich. In einer Zeit, in der Gerichte weltweit immer öfter angegriffen und diffamiert werden und Richterwahlen politisch und ideologisch attackiert. Denn bislang genießt das Bundesverfassungsgericht großes Ansehen im Land. Susanne Bär betont auch, wie wichtig das ist. Ohne breite Akzeptanz wäre selbst das mächtigste deutsche Gericht im Grunde machtlos. Es hat ja keine eigene Polizei. Es kann niemanden zwingen, die Urteile auch einzuhalten. Das ist ein wirklich kluges Buch einer klugen Juristin. Und ich schenke es, wie könnte es anders sein, einer anderen klugen Frau, von der ich ebenfalls viel gelernt habe. Ich schenke es meiner Mutter.
Die Buchempfehlung aus unserem literarischen Adventskalender Rote Linien, wie das Bundesverfassungsgericht die Demokratie schützt von Susanne Bär ist im Herder Verlag erschienen, hat 384 Seiten und kostet 22 Euro. Die Münchner Kulturszene steht vor schwierigen Zeiten. Es wird massiv gespart. Der Kulturetat muss 9% der städtischen Sparauflagen tragen. Es regt sich dagegen großer Widerstand. Außerdem sind viele Häuser sanierungsbedürftig. Die Bayerische Staatsoper zum Beispiel. Der Gasteig, ehemals Heimat der Münchner Philharmonie, wartet noch immer auf Investoren für den millionenschweren Umbau. Auch das Haus der Kunst muss geschlossen werden. Ebenso das Residenztheater. Was für Zwischenlösungen lassen sich da finden? Kunstminister Markus Blume hat sich dazu den Fragen der Kulturinitiative Zukunft Bayern gestellt. Meine Kollegin Susanne Lettenbauer hat genau zugehört. Schönen guten Abend, Frau Lettenbauer.
Ja, guten Abend.
Frau Lettenbauer, das klingt ja ziemlich dramatisch. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass da jetzt derartig viele Institutionen bald quasi kein Dach mehr über dem Kopf haben?
Ja, man hat ganz einfach eine permanente Wartung der Gebäude über die letzten Jahrzehnte versäumt. Die Häuser wurden genutzt, ohne regelmäßig auf die Bausubstanz zu schauen. Einmal natürlich wegen der Kosten, ganz klar, da musste man immer entsprechend sich absichern. Andererseits wegen anderer Bauvorhaben im Freistaat. Die neue Pinakothek zum Beispiel, die wurde ja 1981 eröffnet. Der Gasteig Mitte der 80er, 1985, alles über 40 Jahre her mittlerweile. Und beim Haus der Kunst zum Beispiel, das aus den 30er Jahren ist, hat man lange überlegt, ja, was macht man damit, mit diesem historisch doch belasteten Nazi-Bau? Ja, vernachlässigen wir es lieber, was kann man damit machen, kümmern wir uns nicht so wirklich drum. Beim Residenztheater, das jetzt auch geschlossen wird, das stammt aus der Nachkriegszeit von 1951. So könnte man ganz viel aufzählen, Musikhochschule, da geht es, die Bayerische Nationalmuseum im Englischen Garten. Bei der Staatsoper wurden schon 13 Millionen mal so zwischendurch mal investiert, so den ersten Sanierung. Teil, muss man sagen. Aber man weiß das im Freistaat. Also das Bewusstsein für den Sanierungsstau, das gibt es. Schon 2023 wurde die sogenannte Kulturkaskade vom Kunstministerium vorgestellt. Kaskade deshalb, weil die Arbeiten alle nacheinander angegangen werden sollen und aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, dementsprechend dauert die Vorbereitung ganz lange. Die Sanierung, Modernisierung, wie der Kunstminister sagt, soll dann eigentlich relativ rasch gehen. Aber diese Vorbereitung, das dauert einfach fürchterlich lange. Und schaut man sich vielleicht auch nochmal das Trauerspiel Neue Pinakothek an. Die ist seit 2019 geschlossen, muss man sich vorstellen. Also das sind ja auch schon dann fast 7 Jahre der Ort für die wichtigsten und bekanntesten Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts. Jetzt neuer Eröffnungstermin 2030. Und wie es jetzt heißt, seien über 70% der Arbeiten aber noch gar nicht vergeben, also der Bauarbeiten. Grund ist das europäische Vergaberecht und da will man auch rangehen jetzt demnächst. Ja, die ganze Diskussion betrifft nicht nur München, auch das Staatstheater in Nürnberg, die Staatsoper dort soll ebenfalls komplett saniert werden, das heißt geschlossen werden. Und wo geht man da hin während der Schließung?
Und wie will man diese ganzen massiven Probleme lösen? Hat die bayerische Staatsregierung denn irgendwelche konkreten Ideen?
Ja, tatsächlich klang das jetzt so, als sich der Kunstminister der Initiative der Stiftung Kulturzukunft Bayern, so heißt die Stiftung, als er sich den Fragen da gestellt hat. Und diese Stiftung, vielleicht mal ganz kurz als Hintergrund, ist eine ganz interessante. Dahinter steckt der Herzog Franz von Bayern. Ja, und Max Wagner, der frühere Chef des Gasteig, sowie der Chef der Stiftung Bayerische Pinakotheken, der Markus Michalke. Also nach eigener Aussage will man ein unabhängiges Sprachrohr für die Kultur in Bayern schaffen. Auf dem Weg machen sie relativ viel Druck auf die Staatsregierung. Das merkt man. Also der Kunstminister wird da relativ unter Druck gesetzt. Und man fordert immer wieder in öffentlichen Diskussionsrunden, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Die Ideallösung hat man noch nicht gefunden. Aber die Probleme machen kreativ. Es klingt wirklich ganz spannend, was der Kunstminister Blume da sagt.
Wir überlegen, eine Baugesellschaft zu errichten, die sich etwas marktnäher sozusagen aufstellt, die auch vielleicht noch attraktiver ist, gutes Personal dann auch am Ende des Tages tatsächlich zu finden und die mehr auch private Realisierungsaspekte und Impulse bei solchen Maßnahmen mit einbezieht. Denn eines ist klar, wir müssen dringend beim staatlichen Bauen schneller werden und auch günstiger werden, weil du am Ende natürlich jeden Euro nur einmal ausgeben kannst. Das ist alles Steuerzahlergeld. Und ich kämpfe dafür, dass wir möglichst viel für Kunst und Kultur haben. Aber ich muss dann auch den Nachfragen standhalten, ob das wirklich da entsprechend gut angelegt ist.
Also weg von den komplizierten Behördengängen hin zu mehr Marktwirtschaft, klingt ganz spannend. Das heißt für den Kunstminister auch eine zweite Idee.
Und das, was wir jetzt ganz aktiv auch noch versuchen, stärker zu aktivieren, sind auch tatsächlich Mietmodelle und generell zu überlegen, ob man auch stärker in Mieter-Vermieter-Modelle wechselt. Das hat zwei Vorteile. Erstens, du hast jemand, der ist für den Bau verantwortlich und der macht den nicht nur fertig, sondern sagt, ich interessiere mich auch, was mit dem Gebäude danach passiert. Ich investiere in den Bauunterhalt. Ich sorge dafür, dass das Gebäude betriebsfertig bleibt und kann es gleichzeitig auch so ein bisschen die Finanzierungslasten über einen längeren Zeitraum strecken. Das heißt, du hast jetzt nicht die riesige Bugwelle zu Beginn, sondern du investierst im Grunde über die Miete, über eine lange Dauer der Nutzung dieses Gebäudes.
Dieses Modell dürfte wahrscheinlich bei dem neuen Konzertsaal zum Tragen kommen, wo bis heute ja nur eine Baubrache ist am Ostbahnhof. Ganz spannend, während die Staatsregierung noch über alle diese Realisierungen von den Dauerbaustellen und Sanierungen diskutiert, ist mittlerweile ein ganz anderer Ort in den Blick der Kulturszene gerückt, eine denkmalgeschützte Paketposthalle. Mhm. Und ironischerweise genau das Gebäude, was vor über 10 Jahren schon mal im Gespräch war als Standort des neuen Konzertsaals, damals aber aus verschiedenen Gründen aus der Wahl fiel. Diese Paketposthalle, im Übrigen beim Bau in den 60er Jahren, die größte freitragende Halle weltweit mit rund 18.000 Quadratmeter Fläche. Diese Halle ist jetzt der sogenannte Pineapple Park, Heimat von einem englischsprachigen Comedy Club, von Konzertbühnen für Singer-Songwriter, für junge Bands und mehrere Ausstellungsflächen gibt es da, aber auch Sportflächen. Wichtig ist eben diese Zwischennutzung, ja, also dass da die Stadt München tatsächlich jetzt sagt, ja, wir lassen uns darauf ein, auf diese Zwischennutzungen. München ist anders als Berlin oder Köln, da immer sehr zurückhaltend gewesen und das hat sich massiv verändert. Der Konzertveranstalter Nepomuk Schessel, einer der größten Anbieter von diesen klassischen Events in Bayern, der hat mich da herumgeführt in diesem Pineapple Park, dieser Paketposthalle, und der ist ganz begeistert von der neuen Location.
Naja, Kultur macht sich da Platz, wo sie den Platz braucht, würde ich sagen. Und nachdem wir momentan jetzt kein zu viel an Platz für Kultur haben, natürlich passt das hier rein, es passt überall rein. Und ich meine, ich finde ja auch gerade diese Kombination eigentlich total nett, wie sehr das hier am Leben ist und auch eigentlich zusammenpasst. Ich habe mir auch mal kurz darüber Gedanken gemacht, als wir das aufgebaut haben, naja, was werden denn meine Besucher hier so denken, wenn da vorne dann so Sport getrieben wird? Also jeder Besucher bei uns wird nach dem Besuch auch befragt, wie er es denn so fand. Und es wurde nicht einmal erwähnt. Also ich kann mich nicht erinnern, aber wenn dann überhaupt mal, ist positiv erwähnt.
Ja, also da gibt's einige Pläne. Wir haben viel über bauliche Maßnahmen gehört, über Zwischennutzungsmöglichkeiten. Aber gibt's denn noch eine andere Idee, um die angeschlagene Kultur Bayerns irgendwie jetzt am Laufen zu halten?
Ja, da gibt's was ganz Aktuelles. Die Initiative Kultur Zukunft Bayern wird gleich im neuen Jahr, im Januar, einen Kulturatlas Bayern vorstellen. Also es ist nicht nur eine Karte oder so, wo Kulturinstitutionen und Kunstinitiativen verzeichnet sind, sondern wo sich Künstlerinnen, Initiativen, Institutionen digital vernetzen können und wo so die Kulturarbeit im Freistaat transparenter und effizienter gemacht werden sollen. Ne, man kennt es, oft scheitern gute Ideen an den fehlenden Fördermitteln, an der fehlenden Vernetzung. Und das will man mit der kostenlosen Plattform, dem digitalen Arbeits- und Vernetzungsinstrument für Kulturschaffende Bayern, so nennt es die Macher, das will man damit ändern. Und das dürfte in Zeiten der vielen Sanierungen und zunehmenden Zwischennutzungen tatsächlich eine Hilfe sein.
Susanne Lettenbauer zum Sanierungsstau bei Kultur im Freistaat Bayern. Ganz herzlichen Dank. Wir haben es gehört, in München fehlen Geld und Spielorte. In NRW sah es dagegen eigentlich ganz gut aus. Noch im November hatte Kulturministerin Ina Brandes bekannt gegeben, dass wegen des unerwarteten Zuwachses für den Kulturetat alle geplanten Kürzungen von Förderprogrammen zurückgenommen werden könnten. Das hat sich jetzt aber wohl doch wieder erledigt. Die Kürzungen im Bereich Spitzen- und Exzellenzförderung bleiben bestehen. Das habe verwaltungstechnische Gründe. Was für Folgen das jetzt für die Künstlerinnen und Künstler, für die Gruppen und Ensemble Ensembles der freien Szene hat, kann uns Ulrike Seibold erklären. Sie ist Geschäftsführerin des NRW-Landesbüros Freie Darstellende Künste. Schönen guten Abend, Frau Seibold.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Frau Seibold, das ist ja erstmal eine verwirrende Situation. Es ist eigentlich mehr Geld da als erwartet. Nun ist es aber offenbar zu schwierig, dieses Geld auch weiterhin für die Förderung einzusetzen. Schauen wir uns das mal genauer an. Wo wird denn jetzt konkret nicht mehr gefördert?
Konkret bleiben Kürzungen bei überjährigen Förderprogrammen bestehen. Im Vergleich zur vorherigen Förderphase ist das ein Platz bei der sogenannten Exzellenzförderung. Das macht 100.000 Euro im Jahr. Zwei Plätze bei der Spitzenförderung Theater, jeweils 80.000 Euro im Jahr. Und dann noch zwei Plätze bei der Spitzenförderung Kinder- und Jugendtheater, auch jeweils 80.000 Euro im Jahr.
Damit werden den Programmen nun insgesamt 420.000 Euro jährlich fehlen, wenn ich das richtig gerechnet habe, trotz der Ankündigung, dass alle Kürzungen zurückgenommen werden. Was bedeutet das denn für die betroffenen Gruppen?
Ja, für die konkret betroffenen Gruppen bedeutet das, dass diese immerhin in die sogenannte Konzeptionsförderung von einer Jury gewählt wurden. Auch das ist ein überjähriges Förderprogramm. In dem bekommt man aber nur die Hälfte des Geldes, nämlich 40.000 Euro. Das bedeutet, dass jetzt zum Beispiel internationale Projekte wesentlich kleiner ausfallen müssen, weniger Menschen engagiert werden können, aber auch Lager oder Proberäume gekündigt werden müssen. Vor allem aber heißt es, dass diese fünf Plätze nun nicht mehr für andere Gruppen in der Konzeptionsförderung zur Verfügung stehen. Diese werden sozusagen nach unten rausgeschoben. Und für diese Gruppen fehlt gerade jetzt wirklich völlig die Perspektive.
Stehen Sie denn in Gesprächen mit der Kulturministerin? Wird da jetzt noch weiter verhandelt, Gelder doch noch verfügbar gemacht? Wie sehen Sie diese Situation im Augenblick?
Ja, nachdem es klar wurde, dass es die Plätze in der Spitzen- und Exzellenzförderung nun doch nicht geben würde, gab es bereits erste Gespräche dazu, wie das Geld denn nun stattdessen verwendet werden soll. Aber eigentlich möchten wir zunächst eine plausible Erklärung dafür haben, warum das Geld, obwohl es denn nun jetzt da ist, es gibt mehr Geld für den Kulturhaushalt, jetzt eben nicht in die Spitzen- und Exzellenzförderung fließen kann. Ich kann mir beim besten Willen wirklich keine verwaltungstechnischen Hindernisse vorstellen, die das sein könnten, die man nicht überwinden könnte, wenn man es denn wollte.
Das heißt, da ist auch keine Transparenz da, wie genau diese verwaltungstechnischen Gründe beschaffen sind, kann man Ihnen gar nicht sagen. Oder warum wird Ihnen das nicht mitgeteilt, was da wirklich dahinter steckt?
Warum kann ich Ihnen nicht sagen, aber ja, leider ist es so. Wir haben bislang auch nur das Wissen eben um diese auch öffentlich benannten verwaltungstechnischen Problematiken, die es da gibt. Welche das genau sind, versuche ich gerade noch rauszufinden.
Und ist das jetzt der Verteilungskampf zwischen den großen Institutionen, etwa den Stadt- und Staatstheatern und der freien Szene? Fühlen Sie sich da auf Seiten der freien Szene jetzt benachteiligt in diesem Wettbewerb um die Gelder?
Nein, zumindest nicht unmittelbar. Man sieht in dem aktualisierten Haushaltsplan schon, dass ein überwiegender Teil des zusätzlichen Geldes sogar in verschiedene Sparten und Programme der freien Szene gehen wird. Umso unverständlicher bleibt es aber, dass nun eben einzelne Programme weiterhin gekürzt bleiben. Grundsätzlich ist es aber schon, so würde ich sagen, dass die großen Institutionen aufgrund von Tarif- und Preissteigerungen immer teurer werden und mehr Geld bekommen. Und mittelfristig müssen auch die Mittel für die freien Szene klar dynamisiert werden, wenn es hier nicht zu einem massiven Strukturabbau kommen soll.
Und wie reagieren die betroffenen Gruppen der freien Szene vor Ort bei Ihnen? Wie viel Protest wird da jetzt laut?
Ja, das Jahr war hier wirklich eine extreme Achterbahnfahrt. Und bei einigen Gruppen gibt es da gerade eher so eine Art Schockstarre oder einfach Erschöpfung oder eben jetzt irgendwie der Versuch, schnellstmöglich die Projekte noch hinzubekommen. Ja, momentan sind das eher Gespräche im Hintergrund, die laufen. Aber wenn dieser Vorgang jetzt nicht vernünftig aufgearbeitet wird und es nicht auch mindestens gute Erklärungen oder vielleicht sogar Entschuldigungen gibt, gehe ich stark davon aus, dass es ab Januar auch wieder Proteste geben wird.
Welche Forderungen stellen Sie denn? Was wünschen Sie sich, wie es nun konkret weitergehen soll, Anfang des Jahres zum Beispiel?
Naja, zunächst fordern wir noch einmal ganz genau zu prüfen, ob es diese fünf Plätze Spitzen- und Exzellenzförderung nicht doch noch geben kann. Vor Weihnachten wird es jetzt langsam wirklich ein bisschen knapp. Man könnte aber, auch das ist förderrechtlich nicht verboten, diese Förderphasen erst im Februar oder im März beginnen lassen. Das würden wir als Landesverband auch kommunikativ begleiten und die Verwaltung da unterstützen. Ja, alles Weitere muss man dann sehen. In jedem Fall wünsche ich mir, dass es kommendes Jahr wieder mehr Sicherheit und Stabilität für KünstlerInnen geben wird. Dieses Jahr war wirklich extrem zermürbend.
Ulrike Seibold, sie leitet das NRW-Landesbüro Freie Darstellende Künste. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wahlen müssen wir gar nicht gewinnen, titelt die Süddeutsche Zeitung und simuliert damit einen inneren Monolog der AfD, dem diese wohl zustimmen würde. Immerhin konstatiert Peter Laudenbach, so wie die 68er einst zum Marsch durch die Institutionen aufbrachen, so befinde sich die AfD auf einem Marsch durch die Organisationen, der auf eine Neuausrichtung der gesamten Gesellschaft zielt. Am Ende geht es der AfD um die Durchdringung staatlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Organisationen, um informellen und formalen Einfluss auf deren Arbeit. Wenn im Fußballverein, im Elternbeirat, im Bauernverband, unter den Kollegen bei der Polizei oder im Betriebsrat die Anhänger der AfD mit ihren Positionen auf Zustimmung stoßen, werden Behauptungen einer Brandmauer zu hilflosen Phrasen. Eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD würde diesen Prozess weiter vorantreiben und vermutlich radikalisieren. Peter Laudenbach in der SZ. Wir bleiben parteipolitisch. In der Tageszeitung Die Welt greift Allan Posener die Überlegung der SPD-Co-Vorsitzenden Bärbel Baas auf, zur Absicherung der beschlossenen Rentenreform, Posener nennt sie eine Nicht-Reform, Akademiker länger arbeiten zu lassen. Ein Schelm, wer da an Ablenkung denkt, denn Akademiker-Bashing geht immer, meint Posener und breitet die imaginäre Gedankenwelt eines Malochas aus. Lebensfremde Politiker, faule Lehrer, paragraphenverliebte Juristen, ganze Hochschulfakultäten im Elfenbeinturm, Genderwahn allüberall und linksgrün versifft. Sollen sie doch länger arbeiten, geschieht ihnen recht. Wir sind nämlich das Volk. Ein einig Volk von Dachdeckern und anderen hart arbeitenden Proleten wollen wir sein, die verdammt noch eins das Recht haben, mit 63 endlich das Werkzeug aus der schwieligen Hand zu legen und mit der Ehefrau und ihrer Mütterrente das Ferienhaus in Kroatien dauerhaft zu beziehen. Der Weltautor Posener unterstellt, niemand wisse so recht, wer oder was die von Baas apostrophierten Akademiker sind, und erklärt, in Mao Zedongs Kulturrevolution waren das alle Intellektuellen, die an alten Ideen, Kulturen, Bräuchen und Gewohnheiten festhielten. In Pol Pots Kambodscha waren das schlicht alle, die schreiben konnten. Der nationalsozialistische Autor und Funktionär Hans Joost meinte, wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Browning. Und in der DDR wollte man mit den Arbeiter- und Bauernfakultäten die kleinbürgerliche durch eine proletarische Intelligenz ersetzen. Herr Posener, ob Sie die Verbindungslinien zwischen Bärbel Baas und dem Terrorfürsten Pol Pot noch etwas vertiefen könnten? Dann wäre das Satiremagazin Titanic sicher an einer Zweitverwertung interessiert. Unser Vorschlag für den Titel Bärbel Pol Pot. Um bei lupenreinen Sozialdemokraten zu bleiben, in der Tageszeitung bespricht Alexander Diehl die private Playlist, die der Hamburger Kultursenator Carsten Broster, SPD, nun veröffentlicht hat, und hält fest, Broster lässt auch Kolleg-Doppelpunkt-Innen jenseits der Landesgrenze gerne mal alt aussehen in Sachen performativer Popkulturkompetenz, was zugegeben keine wirklich hochhängende Latte ist. Allemal besser als der von Markus Söder ist jedenfalls der Musikgeschmack der Sozialdemokraten. Seine Playlist wird eröffnet von Pulp mit Grown Ups, also klassenbewusstem Britpop. Dass die Single vom jüngsten Album ganz schön an die späten 90er erinnert, ist kein Makel. Dass neu nicht besser heißt, wissen wohl gerade SPD-Follower. Zufrieden mit Prosters Playlist, der Taz-Autor Diehl. Wir müssen das Licht entzünden, deklamiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung, und sie ahnen, worum es nun abschließend geht. Nirgends auf der Welt sind Juden sicher. Das führt uns das Attentat in Sydney wieder vor Augen. Man könnte die Hoffnung verlieren, doch das verbietet sich, unterstreicht der Politik- und Religionswissenschaftler Monty Ott und beendet seine Ausführungen in der FAZ mit feierlichen Worten, mit denen auch wir unsere Presseschau beenden. Das ist es, was Hoffnung gibt, dass es da draußen Menschen gibt, die empathisch und solidarisch sind, die das Schicksal anderer tief berührt und die unter persönlichem Einsatz für andere kämpfen. Sie alle tragen den Funken in sich, einen Funken, der das Licht entzündet, das es in den bitteren Stunden braucht. Denn auch das lehrt uns Chanukka. Das Licht vertreibt die Dunkelheit, aber dafür braucht es den Mut, das Licht in die eigene Hand zu nehmen.
Arno Zesek mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.